Und los geht's also in der Big Show 509. Wie immer mit Fußball. Alexi Menüsch kommt in ein paar Minuten dazu, aber wir beginnen einfach mal ganz angstfrei mit zum einen Andreas Renner von der Zone. Hallo Andreas.
Hallo.
Und ebenfalls von der Zone der Chefkommentator, wie es so schön heißt, Jan Plate. Servus, servus Jan. Habe ich gehört.
Hallo.
Ja, doch.
Habe ich noch nie gesagt.
Nein, nein, um Gottes Willen, du
aber
nicht.
Hallo.
Grüß dich. Schön, dass du wieder ein paar Minuten Zeit hast. Andreas, ebenfalls vielen Dank. Wie gesagt, Alexi kommt gleich dazu. Ja, eigentlich war die Idee, dass wir natürlich über den Abstiegskampf sprechen, über Thomas Schaaf, aber Joachim Löw hat sich's nicht nehmen lassen, seinen EM-Kader zu nominieren. Und jetzt ist es mir folgender Vergleich mir aufgestoßen, ein kleines bisschen. Marco Reus hat sich selbst rausgenommen, Andreas. Und das Schicksal von Marco Reus und großen Turnieren erinnert mich zumindest ein kleines bisschen an Mehmet Scholl. Ist das erlaubt, dieser Vergleich? Weil ich hatte immer den Eindruck, vor großen Turnieren Scholl entweder verletzt oder rekonvaleszent, aber so richtig die große Liebe ist es nie geworden. Jetzt kann es natürlich sein, dass Scholl damals 1996 mit Deutschland Europameister geworden ist, aber das weiß ich nicht mehr genau.
Da überfragst du mich jetzt auch, also auch jetzt, was die Details von Mehmet Scholls Turniergeschichte mit der Fußballnationalmannschaft angeht, muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber über Marco Reus, das ist mir jetzt dann doch definitiv noch präsent und da würde ich halt einfach sagen, das setzt das fort, was bis jetzt halt immer passiert ist. Marco Reus ist einer der herausragendsten Fußballspieler, also zumindest mal einer der talentiertesten deutschen Fußballspieler der letzten 15 Jahre. Und er hat es halt in der eigenen Mannschaft zumindest phasenweise richtig gut umsetzen können, aber hatte da eben auch immer schon wieder Probleme aufgrund von Verletzungen. Und in der Nationalmannschaft hat das fast gar nicht geklappt. Insofern ist man schaut da von außen drauf und sagt halt, ja, es tut einem halt richtig leid, also für Marco Reus zum einen, zum anderen aber auch für uns, falls wir der deutschen Fußballnationalmannschaft die Daumen drücken. Ich gehe mal davon aus, die meisten von uns machen das, vielleicht der Producer nicht, aber ein anderes Thema. Der hat eine Ausrede.
dafür finde ich immer eine Ausrede.
Aber was Marco Reus angeht, es ist halt einfach schade. Es ist für ihn schade, es ist für die deutsche Fußballnationalmannschaft schade, weil Marco Reus hätte halt schon das Potenzial gehabt, einer der dominanten offensiven Fußballspieler der letzten 15 Jahre, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und damit auch weltweit zu sein. Und das hat nie ganz funktioniert. Also dieses Versprechen, was da war, hat er nie umsetzen können. Aber ja, so ist das Leben halt und der Körper muss mitspielen und bei ihm hat das halt nicht getan.
Hm. Jan, verstehst du es gerade in dieser Phase? Alexi, übrigens guten Morgen. Alexi ist dazugekommen. Bonjour, Monsieur.
Bonjour à tous.
Hallo. Jan, verstehst du die Gründe von Reus, der wirklich sehr, sehr oft verletzt war, dass er von sich aus hier die Reißleine gezogen hat? Weil ich finde, gerade in den letzten Wochen in Dortmund, das hat schon Spaß gemacht, wie der da vorne mit Sancho und mit Haaland gespielt hat.
Richtig, du sagst es, die letzten Wochen, da gab es nochmal so einen richtigen Schub, finde ich, auch bei Marco Reus, der trotzdem in dieser Saison auch seine Schwierigkeiten hatte. Letztendlich habe ich so wahrgenommen wie ihr, glaube ich, auch. Also wenn er sich dafür entscheidet und sich das so anfühlt, das ist jetzt die bessere Lösung, ist da eben dem Körper ein bisschen Ruhe zu geben, dann kann ich das total nachvollziehen. Aber ich bin auch sehr bei Andreas. Also die Verletzungen eben vor den anderen großen Turnieren, die da in stetiger Regelmäßigkeit kamen, waren ja für ihn nervig und ich glaube für uns, die dann eben der deutschen Nationalmannschaft hier und da die Daumen drücken, irgendwie aus, war irgendwie immer schade. Und mittlerweile ist er so jemand, dem eigentlich jeder, egal für welche Mannschaft er ist, irgendwie nur Gutes wünscht, dass der Kerl halt gesund bleibt und. Und ich habe mich auch gefreut für ihn, dass er auch zum Beispiel im Pokalfinale jetzt so einen großen Auftritt hatte. Und ich finde, also ich meine, der ist im Alter, in dem man sich sowas, glaube ich, dann auch reif überlegt und ich kann das absolut nachvollziehen. Hm. Mehmet Scholl ist übrigens Europameister geworden.
Ja, ich war mir nämlich nicht ganz sicher. Ja,
doch, dann ist er. Der war kein Stammspieler, aber der hat ein paar Spiele von Anfang an gemacht, unter anderem, und das passt ja eben auch so zu Mehmet Scholl, das Finale. Und für wen ist er ausgewechselt worden beim Stammspiel
0-1? Hoffentlich für Bierhoff.
Oder Bierhoff.
Ja, Gott sei Dank für Bierhoff.
Genau. Er ging und der spätere Matchwinner kam. Moment. Aber ja, ich finde den Vergleich gar nicht so verkehrt von dir.
War das damals noch das Silver Goal oder war es das Golden Goal? Ich glaube, es war das Golden Goal, oder? Es war danach vorbei und keiner wusste, warum.
Ja, 96.
Ja, 96.
Genau, so ist es. Ja. Das war das Golden Goal, ja.
Alexi, ein Überraschungsgast. Also Stefan Kießling wäre vielleicht noch überraschender gewesen, aber auch Kevin Volland ist doch recht überraschend in diesem Kader drinnen. Du hast ihn natürlich mehr oder näher beobachtet als wir. Was hat Kevin Volland in diesem Jahr beim AS Monaco getrieben, dass Joachim Löw plötzlich sagt, okay, das ist jemand, den ich seit mehreren Jahren geflissentlich übersehen habe, jetzt kann er mir helfen?
Ja, ich überrasche natürlich, wenn man Joachim Löw kennt vor allem, aber überhaupt keine Überraschung, wenn man die Saison von Volland betrachtet. Er hat sich sehr schnell in einem neuen Land, neue Kultur, neue Umgebung, neue Liga integriert, durchgesetzt und bringt Leistung fast bei jedem Spiel. Aber wenn mal nicht trifft oder keine Vorlage gibt, dann ist er trotzdem durch sein Laufpensum und durch seine körperliche Robustheit und Einstellung, Mentalität einfach vielleicht einer der zwei, drei Leader von Niko Kovac. Und auch wenn, ich weiß ja, Jens, für dich ist die französische Liga mindestens so schlecht wie die österreichische.
Bitte.
Ist sie sehr konkurrenzfähig geworden. Es ist die mit Spanien die spannendste Meisterschaft. Auch Monaco, auch Volland können noch Meister werden durch ein Wunder am Sonntagabend. Und ich war auch überrascht natürlich von Joachim Löw, dass er sich da ja mutig zeigt und Kevin Volland belohnt, weil man hatte das Gefühl, entweder hat er ein menschliches Problem mit dem ehemaligen 60er oder ihm passt einfach seine Spielweise nicht in seiner Philosophie, aber ich glaube nicht, dass Volland natürlich von Beginn an spielen wird, aber als Joker, als Luxus-Joker sogar, kann er wirklich seiner Mannschaft helfen, weil er will sich nie beschweren, er wird immer alles geben und wenn es eng werden sollte, vielleicht sogar gegen Frankreich gleich beim ersten Spiel, dann kann er sicherlich auch mal für den Unterschied sorgen.
Jetzt pass mal auf, also ich muss mal ganz kurz schauen. Zu Frankreich kommen wir gleich, Alexi, aber ehemaliger 60er, da sehe ich ja, eigentlich müsste der ganze Kader voll sein mit ehemaligen 60ern. Ich glaube, nur Florian Neuhaus ist ein ehemaliger 60er noch. Sonst sind wir ausnahmsweise da mal außen vor.
Ah, die Brüder Bender nicht dabei?
Wer bitte?
Sind die Brüder Bender nicht dabei?
Die Benders doch, als Ersatzmaskottchen. Andreas, zurückgekommen, davon war auszugehen, Thomas Müller und Mats Hummels. Das weiß ich gar nicht. Müller, das war eh klar. Mats Hummels war vielleicht auch klar. Jetzt ist aber, wie ich finde, Antonio Rüdiger in den letzten Wochen aufgeblüht in einer Art und Weise, wie das vielleicht gar nicht mehr zu erwarten war beim FC Chelsea. Diese beiden Rückkehrer machen was mit der deutschen Fußballnationalmannschaft?
Naja, ich glaube, sie geben mehr Optionen und der Bundestrainer hat ja betont, es geht auch darum, mehr Erfahrung zu haben. Der Umbruch hat ja stattgefunden. Das haben wir ja an dieser Stelle auch schon sehr häufig besprochen und es war klar, man wollte eigentlich auf die Jugend setzen und dann waren die Älteren halt nicht mehr so gefragt. Das hat nicht so, gleich so gut funktioniert und dann war es halt ganz schnell auch dann vorbei, zumindest mit der Geduld in der Öffentlichkeit und was die Jugend dann angeht. Und da waren die Rufe ja sehr laut. Jetzt ist ja klar, Mats Hummels und Thomas Müller haben auf jeden Fall ihre Qualitäten, haben aber auch eine bestimmte Spielweise und bestimmte Fähigkeiten, die halt dafür sorgen, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise eingesetzt werden müssen. Ich glaube, was Joachim Löw jetzt ganz allgemein mit diesem Kader hat, ist, er hat die Möglichkeit, mit einer Dreier- oder mit einer Viererkette zu spielen. Und ich würde sagen, die ideale Position für Mats Hummels wäre tatsächlich als zentraler Mann in einer Dreierkette, wo er seine spielerischen Fähigkeiten einbringen kann, wo dann aber ein Antonio Rüdiger neben ihm ist, der die Geschwindigkeitsprobleme von Mats Hummels möglicherweise aufwiegen kann, indem er eben das ein oder andere abläuft, wo Hummels nicht mehr hinterherkommt. Und insofern könnte das sich ganz gut ergänzen. Da sind dann Spieler dabei, jetzt mal Robin Gosens, den sehe ich zum Beispiel nicht als traditionellen Außenverteidiger. Hm. Der ist eigentlich bei Atalanta, also der ist ein überragender Spieler bei Atalanta Bergamo als Schienenspieler, also als Außenverteidiger in Anführungszeichen in einer Fünferkette. Da kann der dir offensiv unheimlich viel bringen, aber der defensive Part in einer traditionellen Viererkette, damit hat er Probleme, auch weil er das aus dem Verein nicht kennt. Und das wäre jetzt dann zum Beispiel einer, wenn wir mit Dreierkette spielen, würde ich Gosens auf der linken Seite sehen. Wenn wir mit Viererkette spielen, glaube ich, wird es da eine andere Lösung für ihn, geben. Und es gibt halt diese beiden Möglichkeiten zu spielen. Und ich denke, es ist auch tatsächlich dann abhängig vom Gegner, wie Löw spielen lassen wird. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, auch die Option zu haben, diese beiden unterschiedlichen Systeme zu spielen, weil das hat dann eben was damit zu tun, was die Herausforderung ist, die der dann vom jeweiligen Gegner im jeweiligen Spiel gestellt wird.
Wir werden den zweiten und dritten Torwart nicht diskutieren, Jan. Schade, ich weiß, Ich weiß, du bist vorbereitet drauf, aber Christian Günther muss man jetzt nicht zwingend verstehen, oder? Also das ist, hat, glaube ich, ein Länderspiel gemacht mit anderen Leuten, die nie wieder zurückgekommen sind. Also Musiala verstehe ich ja irgendwo, weil der für die nächsten Jahre sicherlich eine Option ist. Christian Günther und Robin Koch vielleicht auch. Kann man sich da einen zwingenden Reim drauf machen?
Ja, beim Freiburger würde ich sagen, der profitiert so ein Stück weit auch davon, dass ja, Joachim Löw in A relativ häufig
ja, sieht. Jeder spielt halt nämlich, ja, wenn Freiburg zu Hause spielt.
Genau, so ungefähr. Und B sind so die üblichen Kandidaten aus so in den letzten Jahren. Nico Schulz, der da ja auch teilweise gespielt hat. Wen hatten wir sonst noch auf links? Also auf jeden Fall ist da keiner. Thilo Kehrer hat da, glaube ich, auch mal eine Weile sich versuchen dürfen. Das sind auf jeden Fall auch Jungs, die sich jetzt nicht aufgedrängt haben. Mhm. Und Christian Günther hat, sofern ich das, ich habe jetzt nicht jedes Freiburger Spiel natürlich gesehen, aber die ich gesehen habe, eine gute Rückrunde gespielt, war einer derjenigen, die da auch echt immer wieder für ganz, ganz viele Aktionen gesorgt hat. Also du weißt einfach von dem ganz genau, was du kriegst. Ich glaube auch und ich freue mich sehr, dass Robin Gosens dabei ist, dass der eher den Part links spielen wird. Ich sehe es in dem Fall wieder ähnlich wie Andreas. Ich fände eine Dreierkette zumindest eben, je nachdem, was der Gegner macht, wie der Gegner daherkommt, irgendwie auch gar nicht verkehrt. Und dann mit Gosens eben in dieser Position, die er tatsächlich bei Atalanta jetzt eine ganze Weile wirklich innehat und blind rauf und runter spielt und das auf sehr, sehr gutem Niveau. Ja, und Robin Koch, muss ich ehrlich sagen, hat ja auch ein paar Länderspiele gemacht, aber ich kann mir da überhaupt gar kein Urteil bilden, weil ich sehe den nie.
Okay. Ich sehe den nie. Okay, ich könnte sowohl zu Günther als auch zu Kochen. Zum einen, Koch spielt bei Leeds United unter Marcelo Bielsa. Das ist ja, sagen wir mal, für viele aktive Trainer die Verkörperung von Gott auf der Trainerbank oder auf seiner Trainertonne, auf der er immer sitzt. Die Qualitäten von Koch sind, er ist ein spielstarker, passstarker Innenverteidiger. Also Spielaufbau ist seine Stärke. Und er kann auch ins defensive Mittelfeld vorrücken. Gibt und die auf unterschiedlichen Positionen helfen kann. Das spricht für ihn. Er war allerdings, muss man sagen, fast die komplette Rückrunde in Leeds verletzt. Aber Bielsa ist einer, der an ihn glaubt und er hat sich da nochmal ein Stück weiterentwickelt. Dieses System von Leeds United, was Bielsa spielt, ist sehr mannorientiert. Da wird er ganz häufig in Situationen gezwungen, in 1:1 Situationen gezwungen, in die er gar nicht so reinkommt, wenn man tatsächlich ein bisschen mehr raumorientiert in der Kette spielt. Und da hat einen Schritt nach vorne gemacht. Und was Christian Günther angeht, ich glaube, das Argument gegen Christian Günther und irgendeiner macht gerade einen totalen Hall rein. Ne? Ja. Also das Argument gegen Christian Günther in den vergangenen Jahren war immer, ja, der macht viel, der ist aktiv, der ist auch defensiv zuverlässig, aber nach vorne kommt zu wenig Endprodukt. Und das hat sich geändert dieses Jahr. Der hat tatsächlich auch Torgefahr dazu gewonnen und das in einem schon relativ hohen Fußballalter. Er produziert mehr Assists, er produziert mehr Tore von der Außenverteidigerposition. Das war das, was ihm noch gefehlt hat und deswegen glaube ich, ist es eine gute Wahl und auch eine verdiente Belohnung für einen Spieler, der nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat und zwar genau den Schritt, den viele andere von ihm in den letzten Jahren auch gefordert hatten.
Okay. Alexi.
Ja, und was auffällig ist auch, Jens, wenn ich kurz reingrätschen darf, ich vermisse ein bisschen die Balance in diesem Kader. Wir haben nur einen Rechtsverteidiger und drei Linksverteidiger. Wofür?
Ja, das fragst du mich.
Rechtsverteidiger.
Das fragst du mich. Ich habe einen Linksverteidiger im österreichischen Team, der aber glaubt, dass er eigentlich Mittelstürmer ist und der sich auch seine Position aussuchen darf. Das sind meine Probleme, Alexi. Also weißt du, ich kann mich leider um die Ausgewogenheit im deutschen Kader nicht kümmern. Aber ich nehme es zur Kenntnis und wir werden das dann besprechen. Aber weil ich gerade bei dir bin, Alexi, Fußball-Weltmeister.
Ich meine, die Sache ist doch, wenn wir da jetzt nochmal anschließen, ist ja, wie sieht der Trainer die Situation? Wir haben ja jetzt, Jan und ich haben ja jetzt gesagt, wir würden dann wahrscheinlich eher auf Dreierkette setzen.
Ja, genau.
Wenn du auf Dreierkette setzt, ich glaube, Can hat in der Dreierkette die äußere Position gespielt, aber dann kannst du in einer Dreierkette auch das Risiko eingehen, dass du da jemand auf der rechten Seite spielen lässt, den wir vielleicht im Moment noch gar nicht auf dem Schirm haben, der eher ein etwas offensivdenkenderer ist.
Kimmich.
Also die Option sehe ich dann.
Kimmich.
Ja, den hätte ich da jetzt, den würde ich eher in der Viererkette als Rechtsverteidiger.
Okay, na gut. So, jetzt passt mal auf. Fußball-WM 2018. Ich lüge, glaube ich, nicht, wenn ich sage, dass ich der französischen Nationalmannschaft mehr Erfolg gewünscht habe als Alexis Menüsch. Also ich glaube,
das ist definitiv ein Fakt.
Ja, das ist ein Fakt. Und weil ich der französischen Fußballnationalmannschaft wirklich, also mir hat die gefallen, mir haben die Franzosen gefallen. Und natürlich, Alexi, du weißt, oder treue Hörer, unsere 12 Hörer wissen, am liebsten wäre mir Brasilien als Weltmeister gewesen, aber das ist eine andere Frage. Nur wer mich aufgeregt hat, war Olivier Giroud da vorne, weil ich nicht gesehen habe, ich weiß schon, er ist wichtig, aber als Mittelstürmer, naja, er hat mich einfach aufgeregt, weil ich gesehen habe, da keine Produktivität. Sicherlich wichtig für seine Mitspieler. Jetzt aber, Alexi, kommt Karim Benzema zurück, den ich natürlich hasse, weil er bei Real Madrid spielt und ich eher auf der Barcelona-Seite bin. Aber was hat Didier Deschamps dazu bewogen? Ist es die pure Not? Haben sie sich ausgesprochen? Warum ist Benzema wieder zurück im französischen Team?
Weil er der beste Stürmer der Welt ist, gerade zusammen mit Robert Lewandowski. Er ist seit 12 Jahren bei Real Madrid unter Vertrag. Hat jahrelang Cristiano Ronaldo bedient. Jetzt ist er der Chef und der Dreh- und Angelpunkt des Realspiels. Hat eine wahnsinnige Entwicklung, die ich ihm nie zugetraut hätte. Natürlich gab es menschliche Probleme mit Didier Deschamps. Er wurde immer wieder gefragt, der Nationaltrainer, warum er so stur ist und den Realstürmer nicht zurückholt, ihn zumindest trifft, um sich auszutauschen unter vier Augen. Natürlich spielt auch ein gewisser Thomas Tuchel eine Rolle dabei, weil er Giroud so viel einsetzt wie Hansi Flick Bounassar, nämlich 5 Minuten pro Spiel maximal.
Mit Recht.
Also so gesehen muss man sagen, hat dann Didier Deschamps schon gemerkt, ja, vor allem im März. Wir haben Mbappé, wir haben Griezmann, aber Giroud spielt zu wenig, er ist nicht mehr in Rhythmus, der ist auch weit über 30, also muss eine andere Lösung her. Und es gibt nur einen Weg, dass der Stürmer gerade, der spielt in Madrid und Deschamps hat sich getroffen mit Benzema und bei der haben sich ausgesprochen, bei der haben sich versöhnt. Und so kam das Comeback des Jahres auf der europäischen Bühne. Wurde perfekt gemacht Dienstagabend und jetzt bin ich sehr gespannt, ob die Herren Benzema und Mbappé Griezmann zusammen harmonieren, weil wenn es der Fall ist, wenn die richtig gern zusammen spielen und nicht nur die drei besten Angreifer Frankreich haben, sondern den besten Angriff auch noch hat, dann werden sie ganz klar unschlagbar sein.
Ja, Jan, also, darf ich mal ganz kurz nachhaken, weil also was mir bei der Geschichte halt aufstößt und ich weiß nicht, wie sehr dich das stört, Alexi, aber es gab einen Skandal in der Historie von Karim Benzema. Der hat sich eine Sache geleistet, wo ich sage, das würde ich einem Spieler niemals verzeihen. Also wenn ich in irgendeinem Team irgendeine Rolle innehaben würde, Sportdirektor, Trainer, weiß der Teufel was. Ich würde sagen, der kann so gut sein, wie er will. Der nie wieder. Warum ist das okay?
Jetzt, dass ich muss aber kurz erinnern, was genau passiert ist.
Ja, dann erzähl mir das nochmal.
Also ich hab's auch nicht mehr ganz auf dem Schirm, Alexi. Wenn du so lieb bist, irgendwas mit Erpressung
ja,
und.
Es gab verschiedene Sachen eigentlich. Also es gab dieses Sextape mit Mathieu Valbuena und dann mussten sogar beide vor Gericht und dann.
Also Benzema hat Valbuena mit einem Sextape erpresst.
Das ist durch richtig. Einen Freund von ihm und danach.
Ja. Aber das wäre jetzt für mich der Punkt, wo ich sage, wenn das die Fakten sind, ist das Thema erledigt für mich.
Ja, also okay, das hat kein Mensch eine zweite Chance verdient, oder wie?
Also wenn ich davon rede, dass ich ein Mannschaftsgefüge haben muss, wo ich mich darauf verlassen kann, dass die, also das, weißt du, es gibt auch da eine rote Linie. Und wir reden ja jetzt nicht davon, dass der Mann aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden muss, aber wenn ich eine Mannschaft zusammenstellen will, die zusammen eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft gewinnen soll, puh, also es würde mir schwer fallen, darüber hinwegzusehen.
Alexi, so. Aber wenn ich das in den letzten Jahren hier und da dann eben auch richtig wahrgenommen habe, gab es doch auch von Seiten des französischen Verbandes auch immer wieder die Kritik eben an seinem menschlichen Dasein sozusagen oder ja, an dem Umgang, so wie Andreas das gerade sagt, eben auch mit Mannschaftskollegen und Streitereien in der Mannschaft. Gab es denn jetzt irgendwie schlüssige Argumente für dich, die von Noël Legret, dem französischen Verbandspräsidenten, kamen oder auch von Deschamps, also die jetzt diesen Sinneswandel so ein bisschen, abgesehen mal von der sportlichen Relevanz, die er zweifelsohne haben wird in diesem Team, dann diesen Schritt begründen?
Ja, erst einmal war dieses Sextape nicht das Einzige. Das war für mich schlimmer, muss ich sagen, als Karim Benzema in einem Marca-Interview gesagt hat, Didier Deschamps gehört zu den Leuten, die in Frankreich Rassist sind. Zwei Tage später wurde das Haus von Didier Deschamps in der Bretagne mit dem Wort Rassist auf seinem Haus gekennzeichnet, also ein Tag. Das war ausschlaggebend. Und das war schlimmer als die Sextap an sich. Was ich vermisse gerade, sind offizielle und öffentliche Entschuldigungen von Karim Benzema, der noch vor einem Jahr gesagt hat, wortwörtlich auf Instagram, während des Lockdowns, ich bin wie ein Formel-1-Auto, Olivier Giroud ist wie Karting. Jetzt werden beide zusammen leben, 6-7 Wochen. Ja, das wird schon interessant. Aber Didier Deschamps hat auch eine andere Aktion, die nicht logisch war, gemacht, indem er Adrien Rabiot zurückgeholt hat vor einem Jahr. Rabiot hatte vor 3 Jahren, kurz vor der WM, seinen Reservisten-Dasein nicht akzeptiert und gesagt, er steht nicht zur Verfügung für die französische Nationalmannschaft, wenn er im erweiterten Kader ist. Und seitdem gab es auch nie eine Entschuldigung. Deswegen kann man das Didier Deschamps auf jeden Fall vorwerfen.
Also ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass was Alexi jetzt gerade so zusammengefasst über die Vorfälle in der französischen Fußballnationalmannschaft, falls sich irgendjemand fragt, warum die Franzosen, die in den letzten 20 Jahren in fast jedem Turnier eigentlich die talentierteste Mannschaft hatten, nicht jedes Mal Welt- und Europameister werden, das war die Kurzzusammenfassung.
Ja, aber
ich werde auch nicht zu der Gangster-WM zurückkehren von 2010. Ein Buch wird bald rauskommen, wenn es so weiter wird.
Ah, schön, schön. Aber Jan, wenn Alexi sagt, so gut wie unschlagbar, das dachte ich auch, als Griezmann zu Barcelona gekommen ist. Na, ich habe es nicht gedacht, ich habe es eher gehofft. Aber du kommentierst ja auch La Liga für DAZN. Wie gut sind die Franzosen wirklich und wie gut ist dann also spielerisch Benzema auf einem Level mit Lewandowski? Das Tor gegen Chelsea im Halbfinale Champions League natürlich überragend gemacht, auch wenn ich immer noch sage, dass er davor im Abseits gestanden hat. Aber anderes Thema. Wie gut sind die Franzosen wirklich, Jan, denkst du?
Also als ich jetzt durch den Kader gegangen bin, habe ich gedacht, ja, also im Vergleich zu anderen Jahren, finde ich, sind sie für mich jetzt nicht der Top-Favorit. Auf den Europameisterschaftstitel, denn ich wundere mich schon, dass dann ein Clément Longley beispielsweise von deinem spanischen Herzensklub Jens, dem FC Barcelona, mit dabei ist. Es gibt so ein paar Positionen, die natürlich weiterhin super, super besetzt sind, auch im Mittelfeld mit Pogba, mit Kanté, aber irgendwie hat doch jeder von diesen Franzosen auch, oder viele zumindest von denen, so seine Schwierigkeiten gehabt, auch im Verein. Bei Benzema, um noch kurz in Spanien zu bleiben, bei den Franzosen muss ich auch sagen, also was der in dieser Saison gespielt hat, ist wirklich einfach nochmal über all dem gewesen, was er in den letzten Jahren auch schon gemacht hat. Sie mochten ihn ja teilweise auch nicht bei Real Madrid, haben ihn ausgepfiffen im Bernabeu, weil er ihrer Meinung nach zu wenig Tore gemacht hat. Aber mittlerweile, und das muss ich sagen, gönne ich ihm irgendwie persönlich mal, abgesehen von all dem Kram, den er sonst gemacht hat, aber so, dass er so ein bisschen jetzt auch doch die Wertschätzung bekommt, also zumindest in Spanien, für seine sportlichen Leistungen. Das finde ich, das steht ihm mehr als zu. Grundsätzlich frage ich mich, ja, wie verhält sich dann Griezmann wieder in der Nationalmannschaft, nachdem er da bei Barcelona jetzt irgendwie so ein Auf und Ab wieder hingelegt hat, auch in dieser Saison. Mit Alexi hatte ich gestern das Vergnügen, das französische Pokalfinale zu kommentieren. Wir haben auch so ein bisschen drüber geredet. Er hat gesagt, du, sobald er irgendwie in den Kreis der Nationalmannschaft eintritt, wird es wieder ein anderer Spieler. Aber ich finde so die Geschichten, die wir jetzt gehört haben, und Rabiot ist ja auch nominiert, Benzema haben wir jetzt eben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen zusammen, kann das so auch irgendwie ganz, ganz spannend werden, wie denn sich dieser französische Clan irgendwie untereinander auch verhält und mal abseits des Platzes auch zurechtkommt. Also es ist ja vielleicht auch für die anderen Nationen, die sich Hoffnung machen, weit zu kommen, gar nicht so verkehrt, wenn es ein bisschen knatscht bei den Franzosen. Und sportlich bin ich nicht so wahnsinnig überzeugt von dem, muss ich ehrlich sagen.
Die ganz spannende Frage klären wir nach einer kurzen Pause. Nämlich, kommentiert Jan Plate lieber mit Sandro Wagner oder lieber mit Alexi Menüsch? Antworten gibt es nach einer kurzen Pause.